Sie lieben Oldesloe? Dann müssen wir reden. Gespräche mit Menschen, die Bad Oldesloe lieben und ihre Stadt jeden Tag etwas besser machen wollen.
In dieser Folge spreche ich mit Silke Steinke. Silke macht viele Dinge. Heute spreche ich mit ihr über ihre Aktivität bei der lokalen Allianz für Menschen mit Demenz, Stormann. Diese Allianz informiert, hilft und klärt über Demenz auf. Hier wird Betroffenen und deren Angehörigen geholfen. Wer bist du?
Ja, ich bin Silke Steinke.
Hallo Silke.
51 Jahre alt.
Wollte ich gar nicht wissen,
oder
aber
jung.
Nett, dass du es warst.
Genau. Ich bin Mutter von zwei fast, also dem Alter nach erwachsenen Söhnen.
Dem Benehmen nach nicht.
Genau. Ehefrau, Hundebesitzerin und Oldesloerin.
Ja, stimmt. Der Hund macht hier ein paar Nebengeräusche, die genau. Wir hinterher hören. Ich kau hier nicht am Tischbein, das ist der Hund.
Der kaut auch zum Glück nicht am Tischbein, sondern nee, am Ball.
An meinem hoffentlich auch nicht. Bist du Oldesloerin? Nee, ne?
Nein, ich bin nicht Oldesloerin.
Nee. Wo bist du denn geboren?
Ich bin in Rendsburg geboren, aber in Kiel aufgewachsen. Also in Rendsburg bin ich tatsächlich nur geboren.
Ja.
Also ach so. Meine Mutter ist mit der Fähre rüber, um ja. Das nicht in Kiel hinter sich zu bringen.
Also bei Borowski, der war ja gerade in Wacken am Sonntag.
Ja, genau.
Hast du auch geguckt?
Nee, habe ich nicht geguckt.
Also wollte ich mir allein schon wegen dem Wacken-Quatsch da angucken.
Okay, habe ich wieder verpasst.
Der gibt es noch in der Mediathek, habe ich gehört.
Okay.
Also in Kiel aufgewachsen. Ja, keine besonders schöne Stadt, ne? Weil die ja komplett weg war nach dem Krieg.
Ja, also baulich bestimmt nicht. Also baulich ist Kiel kein Highlight, aber ich fand, also ich persönlich bin auch begeisterte Kielerin gewesen, weil es für mich einfach, und da bin ich nachher auch schon bei Oldesloe, irgendwie einen unglaublich hohen Freizeitwert hatte. So, also mit der Nähe zum Wasser und ja.
Das sind mir eigentlich die liebsten Leute, die irgendwo sind und sich versuchen da auch einzufügen, sich da wohlzufühlen, das Beste mitzunehmen und das, was fehlt, selber beizutragen.
Ja.
Das wäre das Allerschönste. Wäre ganz verrückt, wenn jeder ein bisschen was machen würde.
Also ich bin wirklich begeisterte Kielerin gewesen. Ja. Die ersten 5 Jahre in Oldesloe habe ich immer gesagt, nimm mein Haus, stell es mir nach Kiel und ich bin glücklich.
Wie lange bist du jetzt schon hier?
Wir sind jetzt, oh, mein Sohn ist jetzt 21, wir sind jetzt 19 und ein Keks, also so 19 Jahre, 20 Jahre in Oldesloe.
Sünde, dass wir uns nicht nochmal wieder gesehen haben. Ich muss für die Zuhörenden erzählen, wir haben uns mal auf einer Messe kennengelernt, in einem Vorvorleben von mir und von dir auch, haben auf der Standparty da rumgesprungen. Und dann haben wir uns ja quasi wieder komplett aus den Augen verloren und jetzt über die sogenannten sozialen Medien wiedergefunden auf eine Art. Oldesloe ist eben doch zu groß, um sich mal wieder zu treffen, zufällig. Vielleicht, wenn ich hier bei eurem Aldi mal einkaufen gewesen wäre oder so.
Ich habe dich natürlich schon auch wahrgenommen an manchen Stellen, gar keine Frage, durch irgendwelche Veranstaltungen in der Innenstadt und so. Und ich wusste immer, wer du bist und was du machst. Ich habe aber, ehrlich gesagt, war das ja, wie gesagt, ein Vorleben und ein Nebenleben irgendwie so. So ein ganz kurzfristiges Highlight. Wir haben da ja gerade schon noch mal kurz drüber gesprochen. Und irgendwie war das immer so, ja, weiß ich nicht, kann man da anknüpfen oder nicht? So.
Ganz genau. Wenn du Kiel doch ganz nett fandest, was hast du denn da so gemacht? Was hast du als Kind in Kiel unternommen?
Ich bin, glaube ich, so ziemlich in Anführungsstrichen naturbelassen aufgewachsen. Also wir haben in Kiel gewohnt und meine Großeltern hatten noch richtig so einen Schrebernutzgarten und da waren wir unglaublich viel einfach wirklich barfuß im Schrebergarten unterwegs und haben von irgendwie Äpfel sammeln über Erdbeeren sammeln, Schnecken sammeln, sehr zum Leidwesen meines Opas. Haben wir ganze Eimer voll mit Weinbergschnecken in seinem Garten ausgesetzt. Also noch so dieses, wir sind eben durch die Gegend gepitschert und haben da irgendwie die Hühner gefüttert und was nicht alles. Ne? Also so, und ich würde sagen, so in diesem Kontext, was begeistert mich oder was wir auch heute vielleicht mit unseren Kindern hatten, mit irgendwie Vereine hier und irgendwie Sport da oder so, das hat bei mir erst in der Jugend stattgefunden. Also vorher war ich einfach draußen und habe gespielt und von irgendwie Gummitwist über sich an der Tischtennisplatte treffen oder so. Und dann so mit 13, 14 ging das eigentlich los. Irgendwie dieses, ich fange an, mich zu begeistern für Tanzen. Ich gehe auch mal in die Disco und ich habe angefangen zu reiten. So da war dann, aber ich war immer jemand, der aufgehört hat mit irgendwas, wenn es dann in den Wettbewerb ging, da hatte ich mal keine Lust.
Also sehr sympathisch. Ich habe auch nie Mannschaftssporten gemacht. Ich habe immer Sachen für mich selbst gemacht. Bisschen laufen, das ist schon ein bisschen länger her. Sowas, also individual für mich selbst Sachen gemacht.
Ja. Das ist bis heute so. Ich gehe total gerne laufen, aber wenn mich jemand fragt, ob ich mit in keine Ahnung, Laufverein gehe und das regelmäßig machen will und nach Stoppuhr oder so, nö. So, genau. Und ja, also Reiten hat mich unglaublich begeistert, Tanzen hat mich begeistert. Ich wollte dann auch eigentlich Tanzlehrerin werden. Das hat aber ja aus verschiedensten Gründen nicht geklappt.
Der Hund möchte bespielt werden.
Der Hund möchte bespielt werden und hat den lautesten Ball im Schnabel. Gib mal her. Komm mal aus.
Jetzt auf den Tisch. Okay, was machst du beruflich zurzeit?
Ich bin bei der Alzheimer-Gesellschaft Schleswig-Holstein beziehungsweise beim Kompetenzzentrum Demenz ab Januar angestellt und bin ja schleswig-holsteinweit unterwegs im Themenfeld Demenz, sage ich jetzt mal vorsichtig. Wir machen als Alzheimer-Gesellschaft bzw. als größtes Projekt der Alzheimer-Gesellschaft als Kompetenzzentrum Demenz ganz viel Schulungen, Vorträge und so weiter und so fort zum Thema Demenz. Das heißt, wir sind viel in Einrichtungen, wir sind aber auch viel in der Unterstützung der regionalen Alzheimer-Gesellschaften beispielsweise.
Das soll ja auch unser Thema heute sein,
genau.
Diese Tätigkeiten. Ist das eine berufliche oder eine ehrenamtliche Tätigkeit, die du da machst?
Ich habe es gerade schon angedeutet, ich kann das oft gar nicht so trennen. Also ich habe vorhin mal nachgeguckt, ich habe 2010 angefangen, bei der Alzheimer-Gesellschaft Hamburg zu arbeiten. Das war so nach der, also die Kinder waren so aus dem Gröbsten raus und da war so dieser Punkt, so was mache ich eigentlich, was will ich machen? Und dann habe ich, mein Mann hat sich damals gerade einen neuen Job gesucht und ich habe dann irgendwie die Zeitung hier gehabt und habe eine Stellenanzeige gelesen und habe zu meinem Mann gesagt, das ist ja spannend, die suchen mich. So. Und dann habe ich wirklich in meinem Leben eine einzige Bewerbung geschrieben. Und habe mich bei der Alzheimer-Gesellschaft beworben. Und die haben jemanden damals gesucht, der das Ehrenamt koordiniert im Rahmen von Angehörigen, Gruppen, Koordination und Beratung. Also so, ich bin von Haus aus Diplompädagogin und habe dann mich darauf beworben und habe diese Stelle dann auch bekommen und habe dann einige Jahre für die Alzheimer-Gesellschaft in Hamburg gearbeitet und unter anderem dort die Angehörigengruppen geleitet oder die Koordination der Angehörigengruppen gemacht. Ja. Und es gab in ganz Hamburg gab es zu dem damaligen Zeitpunkt 16 Angehörigengruppen für Angehörige, die einen Mensch mit Demenz begleiten. So. Und dann habe ich gesagt, das ist ja krass. In Hamburg gibt es 16 Angehörigengruppen. In einem Ort wie Oldesloe muss es doch Menschen mit Demenz geben und Angehörige geben, die so ein Angebot bräuchten. Und habe festgestellt, dass es zwar eine Alzheimer-Gesellschaft Stormann gibt, dass aber die Angebotslage in Bad Oldesloe echt so gut, also zum damaligen Zeitpunkt, ich muss jetzt dazu sagen, das war dann im Jahr 2012, dass ich mir dazu Gedanken gemacht habe und habe mich dann auf den Weg gemacht und gesagt, also sowas müssen wir doch auch in Oldesloe machen. Und bin dann damals mit dem Mehrgenerationenhaus Oase mit Frau Käfig-Blase in Kontakt gekommen. Also die kannte ich schon lange Jahre irgendwie, weil meine Kinder da auch in der krippenähnlichen Betreuung waren.
Und so. Die machen ja ganz vielfältige Sachen da, ja.
Genau, die machen ja ganz viel. Und die waren auch gerade, dass sie sagten, ja, wir sind ja Mehrgenerationenhaus, klar, irgendwie machen wir. Und Ja, und dann haben wir 2013, im Februar 2013, habe ich gerade mal nachgeguckt, dieses erste Treffen der Angehörigengruppe gehabt. Und es war ganz spannend, weil mir alle sagten, das brauchst du in Oldesloe nicht machen.
Warum?
Das wäre, als würde man sich nackig auf den Markt stellen, waren damals die Worte.
Ach so, dieses Charme-Element?
Dass eben Demenz immer noch so ein Tabuthema ist und dass die Leute nicht kommen würden. Und es ist ganz spannend. Also die Gruppe läuft seit 2013 und wir haben, glaube ich, wenig, nur in der Corona-Zeit mal ein paar Termine tatsächlich ausgesetzt. Und es ist immer, ja klar, es sind auch mal nur zwei Leute da. Und es ist, aber wir hatten auch tatsächlich Gruppentreffen, wo wir überlegt haben, ob wir neue Räume ausweichen müssen, weil es so voll wurde. Und ja, es ist ein Kommen und Gehen, ein Auf und Ab. Ja, und mache ich das ehrenamtlich? Das mache ich so semi-ehrenamtlich. Also ich kriege eine Übungsleiterpauschale, wie das so üblich ist. Und in der Zwischenzeit habe ich das auch mal eine Zeit lang dann auf Honorar gemacht, aber es, ja, letztendlich ist es ein Ehrenamt.
Ist ja also völlig in Ordnung.
Ein Hobby.
Ich will ja nicht nur mit Leuten reden, die hier vollständig ehrenamtlich Dinge machen, sondern das gibt zwangsläufig da immer eine Mischform letztendlich.
Ja, ich glaube, man kann es irgendwie halt, also gerade wenn man auch beruflich in dem Themenfeld unterwegs ist, kann man es irgendwann fast nicht mehr trennen, weil die Übergänge so fließend sind. Und ich glaube immer, dass es auch gerade in solchen Bereichen eben eine Hauptamtlichkeit an manchen Stellen eben braucht, um auch eine gewisse Kontinuität irgendwie über die Zeit zu bringen.
Ja, ich ahne ja auch schon, dass da verdammt viel Seriosität auch drinstecken muss, wenn man berät, wenn man Ansprüche und Rechte von Leuten auch vermittelt, wenn man da wirklich beraten will, dann muss man sich auch schlau machen im Hintergrund sicherlich, regelmäßig.
Genau, und das befruchtet sich natürlich gegenseitig. Ich war jetzt 3 Jahre lang mit dem Beratungsmobil im ländlichen Raum unterwegs und dann hat man natürlich irgendwie so das Know-how, so dass man letzten Endes in diesem, was man dann noch so alles für den eigenen Ort und für das eigene Lebensumfeld tut, natürlich immer wieder profitiert. Und da profitiert man natürlich auch von den Netzwerken, die sich da bilden. Und ja, so ist es eigentlich entstanden, dass wir dann vor jetzt 3 Jahren eine lokale Allianz für Menschen mit Demenz für den Kreis Stormarn gegründet haben. Und aufgrund der eigenen Vernetzung natürlich mit einem starken Fuß in Bad Oldesloe, das darf man einfach immer nicht.
Ist ja schließlich die Kreisstadt.
Genau. Ja, und einfach mein Heimatort. Also, das ist,
schön, dass du das schon Heimat nennst, obwohl ja viel Kiel bei dir auch war.
Ja, aber es, wie gesagt, es hat 5 Jahre gedauert, aber dann seitdem würde ich mich...
Ja, ich bin wirklich ganz geboren hier in Altresenburg, die ersten 4 Jahre aufgewachsen, Stutzenstraße zur Welt gekommen im Krankenhaus und dann immer hier geblieben, Studium in Lübeck ein bisschen und natürlich auch beruflich jetzt die letzten 20, 30 Jahre sehr viel unterwegs gewesen, also sehr viel kennengelernt auch. Mhm. Einmal sogar mit China und ein bisschen Amerika und so, das war schon ganz spannend. Aber Wurzeln sind absolut hier und darum habe ich auch so vor 10, 15 Jahren für mich entschieden, jetzt kniest du dich auch ein bisschen ins Ehrenamt rein. Wir haben halt keine Kinder, da haben natürlich deutlich mehr Freiräume dann natürlich. Die Überlegung mit der Freizeit eben ein bisschen was allgemein Wirksames zu machen. Erst Stadtfest mitgemacht und jetzt eben den Wir von Bad Oldesloe in dem Rahmen, wir hier sitzen, wo wir jetzt versuchen wollen, den Leuten, die ehrenamtlich oder nahe dem ehrenamtlich sind, mal ein Wort zu geben, damit sich solche Initiativen wie eure verbreiten und im Idealfall sich sogar Leute hinterher melden und sagen, ich bin betroffen, wo ist der Kreis, dem ich mir helfen lassen kann, ich bin Angehörige. Oder auch vielleicht die auch aktiv dann den Leuten nochmal helfen. Die sucht ihr ja bestimmt dann auch. Ne? Genau. Ist das deine erste Berührung mit Ehrenamt? Das ist ja gar nicht zu unterschätzen. Das Ganze, oder hast du schon mal was anderes vorher gemacht?
Das ist total spannend. Dass in Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich natürlich auch in den Podcast nochmal 1, 2, 3, 5 Mal reingehört und habe dann gedacht, ach ja, spannend. Ja, das habe ich ja auch gemacht. Und zwar habe ich schon während des Studiums für den Kinderschutzbund damals noch eine Ausbildung fürs Kinder- und Jugendtelefon gemacht und habe dann beraten am Kinder- und Jugendtelefon. Und als mein zweiter Sohn ist ja hier in Oldesloe dann auch geboren. Und als wir hier in Oldesloe waren und die Kinder noch klein waren, habe ich auch hier beim Kinderschutzbund dann am Elterntelefon nochmal eine Ausbildung gemacht und damit geholfen. Und dann habe ich gedacht, naja, aber damit hatte sich das dann ja auch mit dem Ehrenamt, ne, bei mir. Und dann ist mir im Gespräch, dass du mit irgendwem geführt hast, wie von wegen das Thema Elternverein und so weiter und so fort. Ja klar, meine Kinder waren im Muckestütz Kindergarten. Ja, da war ich im Vorstand natürlich irgendwie, war ja auch ein Verein und auch dann. Ja, und ich bin dann im Vorstand der Alzheimer Gesellschaft Hamburg ehrenamtlich noch mit gewesen. Das habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich nicht mehr in Hamburg arbeite, das auch noch zusätzlich irgendwie irgendwann, du kennst das selber, ne? Irgendwie, also engagieren könnte man sich eigentlich irgendwie 24/7 rund um die Uhr. Ja, und dann muss man immer mal gucken, wie so mit der, ja, mit der Zeit einfach.
Und wir haben das versucht so zu organisieren. Also warum? Weil ehrenamtlich tätig zu sein, ist ganz schön anstrengend für die, die auch mitmachen wollen. Weil viele, viele Vereine organisieren sich ja so, dass sie sehr demokratisch, was nicht schlecht ist, versuchen natürlich immer Mehrheitsentscheidungen zu treffen, ja, über Dinge. Und ich habe jetzt Pettis bei einer Kaninchenzüchter gesagt, das sind auch tolle Leute. Aber das ist dieses, wenn man zu sehr den wir müssen alle einig sein, Gedanken da drin hat, dann wird das sehr, sehr schnell anstrengend für einige. Und das sind nicht selten die, die wirklich sehr viel Engagement reinlegen wollen. Und gerade wenn man berufliche oder Hintergrundfähigkeiten in den Verein hineinbringen will, dann will man die auch wirklich verantwortlich führen und will jetzt da die nicht verweichen lassen. Ich stomme hier ein bisschen rum, aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Ja. Es ist also ganz wichtig, dass man den Leuten schon Aufgaben gibt, dass man die, ich nenne es immer gerne Gewerke, und dass sie dann da eigenständig drin arbeiten können und dass der Vorstand nur noch so ein bisschen am Anfang und am Ende auch passt, wenn es ums Budget geht oder sowas. Ne? Und so, da haben wir super Erfahrungen mitgemacht. Dann, wir nehmen halt unsere Arbeit, nehmen wir projektorientiert, und es werden Projekte gegründet. Und die Leute, die das machen wollen, machen es alleine oder suchen sich welche im Verein, die dann mithelfen. Mhm. Und da gibt es keine großen Abstimmungsgeschichten.
Ja, und das ist, glaube ich, wichtig, weil sonst, also ich glaube, es gibt ja immer so verschiedenste Menschen, welche, die sich punktuell gerne mit einem gewissen Kontingent sozusagen nur einbringen wollen. Die sagen ganz klar, ne, ich will zweimal die Woche irgendwie irgendwo hingehen und einen Menschen mit Demenz begleiten. So, das ist das eine. Das andere, der andere sagt vielleicht, ah, ich würde lieber so eine Gruppe mitmachen, weil so alleine irgendwie, das kann ich mir gar nicht vorstellen, sondern ich gehe ja auch irgendwo hin, um selber irgendwas mitzumachen oder auch in Kontakt zu kommen. Also viele Menschen, die ein Ehrenamt ausfüllen, machen das ja nicht. Und das ist jetzt nett gemeint, also nicht nur selbstlos im Sinne von, ich will nur was für andere tun, sondern ich glaube, wir alle ziehen ja aus dem Ehrenamt auch was raus.
Schön, dass du es ansprichst. Also ich behaupte das immer wieder und da bleibe ich auch fest da drin. Wenn wir da keine Genugtuung oder, wie sagt man, Selbstwertgefühl daraus ziehen, dann machen wir Hörnbar auf damit.
Oder irgendeine Bestätigung. So, ne?
Ja,
so,
eine Bestätigung.
So, dass wir eben auch. Und das ist gerade in dieser Begleitung von Menschen mit Demenz ja häufig auch so ein Thema, dass sie einfach sagen, und dann bin ich diejenige, die da kommt und die Leute sind total happy, dass ich da war und fragen auch, Mensch, wann kommen sie denn wieder oder so. Das ist ja einfach eine Bestätigung. Und ich finde, es gibt eben auch dann viele Sachen, wo ich immer denke, das muss dann aber auch niemand im Ehrenamt machen unbedingt. Also wenn jemand Lust dazu hat, klar, ne, gibt ja auch welche, die ganz sagen, ja, ich mache den Kassenprüfer. Ja, aber nicht mehr und nicht weniger. So. So, das ist ja immer sehr unterschiedlich. Und ich denke immer so dieses zu gucken, wo hat jeder seine Stärken und wo zieht auch jeder, wie gesagt, für sich seine Bereicherung raus. Ne? So.
Ja, ich habe heute Morgen mit der Zeitung telefoniert über unseren Weihnachtsmarkt und da war dann auch im Anschluss die Frage, am Ende eben genau die Frage, was macht Ihnen denn am meisten Spaß, so einen Weihnachtsmarkt zu organisieren? Und da habe ich wahrheitsgemäß gesagt, dieses Erlebnis, glückliche Menschen zu sehen.
Ja.
Und in deinem Ding genauso. Also da wirst du sicherlich auch Momente haben, wo du Leuten, die verzweifelt sind über eine gewisse Phase oder über irgendeine Situation, wo du denen wesentlich geholfen hast vielleicht und die dann glücklicher sind hinterher einfach. Und das kannst du dir, das springt dann aus dem Gesicht oder das sagen sie dir sogar. Und das ist das, was uns dann wirklich glücklich macht in unserem Ehrenamt, oder?
Also ich glaube auch immer dieses, also wie kommt man zu Themen oder so, ne? Es ist für mich ja sowas irgendwie, meine Mutter hat, als wir klein waren, oder ja, als wir klein waren, meine Urgroßmutter begleitet. Also ja, damals gab es diese Diagnose so noch nicht, aber vor diesem Hintergrund hat meine Mutter damals in einer Zeit, in der es eben diese ganzen Hilfsstrukturen noch nicht gab, ne, irgendwie meine Urgroßmutter begleitet. Und ich glaube, das hat mich total geprägt. Und meine Mutter ist Altenpflegerin. Ich bin halt schon mit 16 irgendwie mit in der Pflegeeinrichtung gewesen, habe da Blockflöte gespielt und habe mir während des Studiums irgendwie mit Nachtdiensten mein Geld verdient und so. Also und irgendwie war es so die logische Schlussfolgerung, was ist eigentlich so der rote Faden, der sich durch mein Leben zieht. Und es ist total spannend, weil ich einfach merke, dass sich für mich eben dieses Beruf und dieses, was mache ich in meiner Freizeit und so weiter, irgendwie total vermischt. Also ich kann das gar nicht voneinander trennen. Das ist so, es geht so ineinander über.
Kann natürlich auch an deinem Lebenskraft, an deiner Lebenskraft fressen dadurch, wenn man zu sehr Freizeitberuf, ne? Also dass man das so ein bisschen separiert vielleicht. Aber wenn es alles geschmeidig
ist. Also es gab sicherlich, es gab auch solche Phasen, auch tatsächlich mit einem relativ langen Krankheitsausfall. So und aber auch das, also da bin ich inzwischen auch klarer. Also dieses zu sagen, ich baue mir auch Zeiten ein, wo ich mein Handy eben aus habe oder wo ich irgendwie nicht mehr rangehe oder so. Oder dass ich eben wirklich auch ja, ganz klar sage, so jetzt ist es mal, ja, ich glaube, Nein sagen muss auch gelernt sein, gerade bei Menschen, die auch so vielseitig unterwegs sind und denen das dann auch so einen Spaß macht. Also das darf man auch lernen.
Aber wir haben uns ja immerhin gut und schnell verabreden können über Handy.
Absolut.
Okay, über deine Familie haben wir schon ein bisschen was gehört. Seit 19 Jahren bist du in Oldesloe. Du hast zwei Söhne. Einer ist 21.
Und einer 18.
18, genau. Spannendes Alter.
Ja, Ehemann, Hund. Also ich lebe hier mit meinen vier Männern sozusagen.
Aber du bist auch eine starke Frau, glaube ich. Das schaffst du, ne?
Ich wickel sie alle um Finger.
Ja, aber so 18 und 21, Heidewitzka. Naja, man hat man schon Schwierigkeiten, sich überhaupt zu überlegen, was man in den Jahren gemacht hat. Und auch weitergehende Schulen oder eine Ausbildung habe ich ja schon gemacht. Und in welchen, das schon.
Naja, mein Sohn, der Ältere, macht jetzt eine Erzieherausbildung. Und arbeitet, also auch jetzt in Oldesloe.
Also folgt ein bisschen, ne?
Ja. Und der Jüngere macht dieses Jahr noch Abi an der Ida-Ehre-Schule. Also nächstes Jahr, dieses Schuljahr.
Ja, alles Gute dafür, ne?
Ja. Die sind echt, also Selbstläufer in der Beziehung, das ist wirklich toll. Also es ist auch eine tolle Beziehung, es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, das ist anstrengend mit zwei doch so mehr oder minder Erwachsenen in einem Haushalt zu wohnen, sondern es ist wirklich, die sind schon gut
geworden. Ja, die werden aber irgendwann mal weg wollen, oder?
Der Große war tatsächlich schon mal weg, der wollte erst nach Kiel zum Studieren, hat er auch gemacht, ist aber wiedergekommen.
Auch schön. Hoffentlich nicht wegen dem Waschservice hier oder so.
Nein, überhaupt nicht. Das hat Oma dann übernommen.
Also doch.
Nee, wir haben unglaublich engagierte Großeltern gehabt. Also meine Eltern, sonst wäre auch vieles so nicht machbar gewesen.
Ja, solche Konstellationen gibt es ja nicht mehr so sehr oft, ne? Dass man auch die Großeltern im Backoffice hat sozusagen, die damit auch beide was machen können, ne? Mann und Frau.
Ja. Also das war bei uns jetzt nicht von Anfang an so, sondern viele Jahre haben wir eine relativ klassische Rollenaufteilung gelebt. Und dann bin ich am Anfang erstmal nur so wochenweise oder so wieder zur Schulung gefahren und habe Schulung gegeben oder so. Weil dann meine Eltern halt aufgepasst haben, genau. Ja. Aber das war ein Grund für Oldesloe.
Tolle Überleitung, Stichwortgeberin. Du hast ja schon gesagt, dass dir Oldesloe nicht ganz vorbeigeht. Du magst es sozusagen. Was magst du denn besonders an Oldesloe?
Also ich glaube, wir sind einfach so als wirklich als Familie in Oldesloe angekommen. Mhm. Ich habe es unglaublich genossen, meine Kinder hier groß werden zu lassen, weil ich denke, wir haben so das Beste, beste Trabestadt, wir haben so das Beste aus allen Welten. Also ich die Jahre, die ich in Hamburg gearbeitet habe, weiß ich noch so ab, wenn ich mit der Bahn gefahren bin, also alleine die Anbindung ist natürlich großartig für Pendler, das darf man immer nicht vergessen. Bei allem, was man über das zu spät kommen oder auch nicht kommen oder so der Deutschen Bahn sagen kann. Aber dafür kann Oldesloe ja nichts.
Nee.
Aber diese Regionalverkehrsanbindung ist einfach natürlich echt Gold wert für Pendler. Mhm. Das war auch der Grund, warum wir hierher gezogen sind, ein Stück weit. Für mich war das immer dieses Leben im Dreieck zwischen Hamburg, Lübeck und Kiel. Das heißt, ich kann meine Kinder noch so groß werden lassen, wie ich groß geworden bin. Die können nämlich auf der Straße spielen und wenn es dunkel wird und die Lichter angeht, können sie nach Hause kommen. Die konnten, sobald sie ihren Fahrradführerschein hatten, irgendwie in der 4. Klasse anfangen, alles fußläufig zu erreichen. Also oder fußläufig ist übertrieben vielleicht, aber mit einer Schule, mit einer Einkaufsmöglichkeit, mit einer Innenstadt, die vom Eisladen über Kino und so weiter alles bietet. Die konnten aber auch, als sie noch nicht Auto fahren konnten, irgendwie nach Hamburg reinpendeln und abends feiern gehen oder so. Die hatten ihre Sportvereine, die hatten, also für die Kinder fand ich es unglaublich schön, auch für mich selber. Du hast ja meinen Hund schon erwähnt. Mhm. Ich bin sofort im Grün. Ich kann die Innenstadt erreichen ohne, im Moment leider nicht, weil diese Brücken, das ist etwas, was mich nervt, also diese Brücken, die alle gesperrt sind, diese Fußgängerbrücken.
Welche meinst du denn jetzt aktuell?
Eine hier und eine, also hier über den, hier ist so ein kleines Ärmchen, ein kleines Flussärmchen.
Ach, hier im Westen, wo auch?
Ach so. Ja, ja. Das heißt, man muss jetzt eben doch an der Straße lang, das ist nicht gesperrt.
Ja, Oldesloe und seine Brücken. Ne?
Ja, also das ist etwas, was mich nervt, wenn man das mal so...
so. Ja, schön.
Also, dass das nicht dann gemacht wird, und zwar zeitnah. Also, ich glaube, die ist jetzt im zweiten Jahr gesperrt.
Ja, da kann ich ein bisschen Insider wissen, weil Bürgermeister bei uns auch im Verein im Vorstand mit im Erweiterten ist. Und das sind ja öffentliche Sachen. Kann ich gerne mal hier verpetzen. Er hat halt total Stress in der Verwaltung. Stellen sind nicht besetzt. Mhm. Und die Planung von solchen Bauvorhaben, die hinkt teilweise zurück. Mhm. Also die Erkenntnis, dass jetzt ist ja gerade aktuell, ist ja das größte Politikum, die Brücke da zum VfL, zum Stadion rüber. Ja. Das eskaliert ja gerade. Aber die Feststellung, dass das wirklich gemacht werden muss, ist ja unzweifelhaft, wenn dann die Eisbrecher schon weg sind und so und diese Dinge. Und das Ding eben wirklich gefährlich wird. Aber dann wirklich das zu planen, die Baumaßnahmen, die Bauleitung zu machen und dann sowas, das ist echt schwer.
Aber jetzt passiert uns das, was einem, glaube ich, ganz schnell passiert, dass man im Grunde von dem, ich will von dem Guten erzählen und lande bei so. Aber also was ich unglaublich schön finde, wie gesagt, mal die Brücken jetzt gerade ausgenommen, dass ich im Grunde genommen, ohne an einer Straße lang zu müssen, bis in die Innenstadt kommen.
Ja, ihr habt ja mächtig viele Wege hier auch zwischen den ganzen Straßen, die kennen wir als Nicht-Westler
gar nicht. Also es ist so großartig. Mhm. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel total liebe, dass ich, wie gesagt, ich habe eine total super schnelle Anbindung nach Hamburg, aber ich habe es halt auch, und ich meine, diese Salzwiesen sind ja irgendwie auch gigantisch, unser Moor ist einfach...
Ja, und ihr habt so einen Schleichweg hier unten raus zum Wolkenweher Weg.
Ja.
Den habe ich mal irgendwann zufällig gefunden, so durch die Felder und durch den Knick.
Ja.
Und dann schwupp seid ihr im Brenner Moor und da unten liegt das wahrscheinlich auch da unten.
Also das ist unsere Haus- und Hofstrecke sozusagen.
Genau. Also ich habe mich immer von der anderen Seite, also wir fallen halt bei uns aus dem Haus raus, können dann im Stadion anfangen.
Genau,
Glocken, mhm. Glockenkuhle, sage ich da immer zu, ob das offiziell so heißt, weiß ich gar nicht. Also nach Altkirchenburg
ja.
und dann den großen.
Genau, und da sind wir ja auch direkt. Also diese ganzen Strecken, das ist einfach gigantisch schön. Also mit dem Kloster Nitschau und so weiter und so fort, das ist schon einfach, wie gesagt, ich finde es wahnsinnig schön. Auch was du gerade erwähnt hast, so diese ganzen Streuobstwiesen. Also
dieses, ja, da sind auch viele neue gekommen.
Ja, ne? Also das ne, auch das, ne, unsere Kinder, die dann. Ich habe Äpfel mitgebracht oder so. Also so dieses, die sind ja wirklich, wir haben hier einen großartigen Spielplatz. So. Ich finde, wir hatten tolle Schulen. Wir hatten mit dem Muckestutz-Kindergarten einen tollen Kindergarten für unsere Kinder.
Hast du noch Glück gehabt, noch einen Platz gekriegt auch da, ne?
Im ersten Durchgang nicht. Also wir hatten unseren Sohn erst, also den älteren Sohn erst im Regelkindergarten angemeldet. Und sind nach einem Jahr, wir sind einfach auf der Liste geblieben, wir sind hartnäckig geblieben. Und dann waren aber beide Kinder, also der Große noch anderthalb Jahre, glaube ich, oder zwei Jahre. Und der Lütte dann wirklich mit dem dritten Geburtstag, Schlag, war er mit dabei. So, das war toll. Also, ja, also was ich sagen will, Oldesloe hat wirklich unglaublich viel und schöne Natur. Was mich, glaube ich, wirklich dann, und das kommt ja natürlich mit Kindergärten und so weiter, weil das ist natürlich so, du ziehst hierher und damals war das hier ja noch alles Matschkuhle. Also hier waren noch gar keine Straßen, es war nicht eingewachsen und so weiter und so fort. Wir waren mit das erste Haus hier oben
Felder, auf dem Berg. Felder waren hier, oder?
Ja.
In der Gegend?
Genau.
Ja, ne?
Ja. Und wir waren eins der ersten Häuser hier oben auf dem Berg. Und ich war zu dem Zeitpunkt zu Hause mit erst einem Kind und nachher später mit zwei Kindern. Und das hatte ich natürlich mit vielen Frauen hier in dem Einzugs- oder Neubaugebiet gemeinsam. Die Männer pendelten nach Hamburg. Und dann, was dann hier entstanden ist, war, wir hatten dann, hier ist so ein Haus der Begegnung, da haben wir dann Raum bekommen, da haben wir dann eine Krabbelgruppe ins Leben gerufen. Wir haben unglaublich viel Angebote, finde ich, ob das Mehrgenerationenhaus Oase ist oder auch das Familienzentrum Impenberg, ich weiß gar nicht, ob die Familienzentrum sind.
Impenberg, da habe ich meinen Konfirmationsunterricht gehabt.
Genau, da hat ganz viel stattgefunden. Dann gab es damals noch Babyschwimmen, sowohl im Forsthaus als auch nachher in dem Haus am Kurpark in der Pflegeeinrichtung. Also all solche Sachen, was ja dazu führte, dass man angefangen hat, Menschen kennenzulernen und über die Kinder, über die Spielplätze wirklich zusammenzurücken. Und dann ist das passiert, was einfach so eine Kleinstadt, glaube ich, einfach auch ausmacht. Man geht auf den Markt, man ist irgendwie so und man trifft ja eben doch immer mal wieder die gleichen Gesichter. Dann gab es die Stadtfeste, dann gab es irgendwie ja auch viele Aktionen wirklich für Kinder, die ja immer gemacht haben, dass man in Kontakt kommt und daraus sind einfach Freundschaften erwachsen.
Ja, schön, das zu hören. Das ist auch dann hier so im Stadtteil, wenn man das mal so nennen möchte, einfach aus der Situation heraus Gleichgesinnte gab, die dann auch Sachen miteinander gemacht haben, ne?
Ja, und ich finde wirklich, dass auch da in Oldesloe, dann waren die Kinder bei der Freiwilligen Feuerwehr und so weiter. Also es findet ja schon viel statt in Oldesloe. Und als Familie, finde ich, ist es ein unglaublich schöner Ort.
Wir kriegen jetzt vielleicht sogar Autobahnschilder fürs Brenner Moor. Also diese braunen. Ne?
Ja.
Diese Naturdenkschönheiten und Sehenswürdigkeiten.
Ja.
Oder sowas.
Ja.
Da arbeiten die gerade dran.
Ja.
Nee, toll. Also da teilst du meine Leidenschaft komplett. Sogar setzt meine Leidenschaft sogar noch ein paar Facetten hinzu. Weil so das mit den Kindern, wie gesagt, ist mir natürlich ein bisschen fremd. Aber das erlebt man schon. Also hier in der Innenstadt, diese Waffelladen da. Das ist ja auch so ein Zentrum geworden für Erziehung, kann ja auch mal ein Mann dazwischen sein, mit den Kindern, so als Treffpunkt, als Startpunkt für Dinge. Ne?
Ja.
Irre.
Also das schon. ja, wie gesagt, und für mich immer wieder so ein Dreh- und Angelpunkt waren eben auch viele Aktionen vom Mehrgenerationenhaus. Die damals haben die so Elternkurse angeboten. Auch da saßt du dann wieder mit Leuten am Tisch, die irgendwie ähnliche Lebensumstände hatten. Dann waren die so, also ich finde so dieses Vereinsleben, dann waren die Kinder natürlich im VfL, ob das hier Kinderturn in der Turnhalle war oder nachher Fußball. Ne? Mein Sohn ist leidenschaftlicher Fußballspieler und solche Sachen. Ne? Also oder Karate. Der Karateverein Uli Mirus, der sich da wieder ehrenamtlich engagiert und Karateunterricht gibt. Also es ist so.
Der aus dem VfL der Teil oder?
Nee.
Muschin oder?
Ja, ich glaube.
Das ist ja Kampfsport, irgendwie glaube ich, die Überschrift, ja, genau. Ne? Verschiedene Dinge.
Genau. Da, ne? Genau. Da hat Uli Mirus.
Celini, ja.
So, also auch ein ehrenamtliches Engagement, finde ich einfach großartig. So, ne?
Man muss nur die. Die Gelegenheit suchen, auch die Sachen zu finden und so einfach anzufragen und zu machen. Es gibt da wahnsinnig viel und dieser Podcast soll ja auch dazu dienen, dass ein weiteres Angebot bekannt wird oder eine Initiative bekannt wird, wo man eben auch selbst Zufriedenheit kriegen kann. Ne?
Ja.
Okay, lass uns da mal zu kommen, zu der Alzheimer-Gesellschaft. Und wir haben ja im Vorfeld schon mal drüber geredet, wir wollen so ein bisschen das auf Stormann fokussieren, wobei das ja immer eine Dachorganisation dazu gibt, Schleswig-Holstein. Hast du das im Vorfeld gesagt? Wie lange gibt es das schon in Stormann? Oder hast du das hier im Podcast schon gesagt?
3 Jahre, also 2021, im Januar sind wir an den Start gegangen. Beworben hat sich noch eine Kollegin von mir, die dann aber nach München gegangen ist. Daraufhin bin ich nach Schleswig-Holstein gewechselt, von der Hamburger Alzheimer-Gesellschaft zur Schleswig-Holsteinischen Alzheimer-Gesellschaft. Und habe dann im Grunde genommen diese lokale Allianz geerbt und irgendwie an den Start gebracht. Die Kollegin hatte mich im Herbst 2020 quasi schon gefragt, wen ich hier als Netzwerkpartnerin oder Netzwerkpartner hätte und wen ich kenne. Und dann war meine Idee, vielleicht weißt du es, also es gibt ja eine Alzheimer-Gesellschaft Stormann auch. Die sitzt mit Sitz in Ahrensburg und auch die arbeiten rein ehrenamtlich und die sind natürlich auch für ganz Stormann zuständig, also meine Gesellschaft Stormann halt. Die sind auch Netzwerkpartner in dieser lokalen Allianz. Das ist eine Bundesförderung, die es damals gab für den dreijährigen Aufbau eines Netzwerkes. Und mit dieser ganzen Idee, die Angehörigengruppe läuft ja schon ewig so, war eben so die Frage, okay, wie können wir denn für ganz Stormann das nochmal so auf den Weg bringen? Wirklich als Netzwerk, wo wir jetzt nicht sagen, das ist irgendwie ein Angebot, das gibt es nur in Ahrensburg und das ist ein Angebot, das gibt es nur in Oldesloe und das ist ein Angebot, das gibt es nur in, weiß ich nicht, sondern auch, wie können wir nochmal so über den ganzen Kreis was anbieten? Und da hab ich damals eben dann das Glück gehabt, dass ich erstmal für 3 Jahre Geld hatte, um zu sagen, ich baue jetzt hier ich baue jetzt hier so eine lokale Allianz auf. Und dann haben wir eben geguckt, wer könnte in diesem Netzwerk mitwirken. Naja, und wie das eben so ist, das sind jetzt viele Partner geworden aus Rheinbeck, aus Ahrensburg und so weiter und so fort, aber natürlich durch die eigene Anbindung eben ganz viele auch in Bad Oldesloe. Und in den 3 Jahren, wir kommen jetzt eben zum Dezember oder zum Januar, dann zum Abschluss dieser dreijährigen Förderphase, haben wir jetzt eben das Problem oder wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir 3 Jahre ganz aktiv sein konnten, wirklich über den Kreis hinweg. Wir konnten dann auch eine Koordinationskraft einstellen. Wir hatten eine ganz ehrenamtlich engagierte Frau hier auch aus der Region, die uns unterstützt hat, und wir haben wirklich viel, ich sage mal, Infotainment gemacht. Das heißt, wir sind wirklich durch ganz Stormann gereist und haben so Seniorentanzcafés gemacht und wir haben Schlagercafés gemacht und immer so ein bisschen Information zum Thema Demenz mitgebracht, aber auch so ein Unterhaltungsteil von irgendwie, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik, wir singen zusammen, wir tanzen zusammen, wie auch immer. Mhm. Und die Idee war natürlich, an vielen Orten was entstehen zu lassen, was nachhaltig auch bestehen bleibt, auch wenn es vielleicht dieses Netzwerk irgendwann nicht mehr finanziert gibt. Mhm. Oder das Netzwerk weiter zu finanzieren. Und das ist uns bislang leider noch nicht gelungen. Also,
aber ihr versucht es, oder?
Ich bin immer noch weiter dran. Ich habe mich jetzt gerade mit unserem Landrat zusammengesetzt.
Wo kam das Geld denn her? Oder wo würde das wieder herkommen?
Das war eine Bundesfinanzierung. Bundes? Also es gibt so eine Bundesaktion. Die haben über die Jahre jetzt ganz viele lokale Allianzen in deutschlandweit gefördert. Mhm. Und es ist, wie gesagt, immer so eine Anschubfinanzierung für 3 Jahre. Mhm. Und wie das immer so ist, nach 3 Jahren ist dann irgendwie ganz oft Schicht im Schacht. Und wenn du dann nicht Geld findest oder Geldgeber findest, der das auch weitermachen will. Hm. Es gibt jetzt die Möglichkeit, eben auch über die Pflegekassen tatsächlich so eine Netzwerkförderung zu bekommen. Mhm. Das war jetzt für Stormann insofern ein bisschen schwierig, dass wir erstmal im ersten Anlauf in den Gesprächen keinen Träger gefunden haben. Und das, und da sind wir jetzt vielleicht auch wieder so ein bisschen bei diesem Ehrenamtsthema. Diese ganzen Vereine, die sich in diesem Bereich engagieren, die als Träger fungieren könnten, trauen sich oft diese Arbeit nicht zu, weil sie sagen, also auch die Alzheimer-Gesellschaft Stormann beispielsweise, ne, weil sie sagen, wir machen hier im Ehrenamt, was geht, aber viel mehr geht eben auch nicht. Und sich jetzt so eine Hausnummer, um für den ganzen Kreis noch irgendwie so eine Netzwerkstelle an Start zu bringen, das traut sich dann oft keiner zu. Und da, glaube ich, braucht es eben ganz oft die Synergien mit den Trägern auch, die einfach größer sind und die stärker sind und die einfach nochmal eine andere Man- und Woman-Power dahinter haben. Ja. Genau, und da sind wir weiter im Gespräch, weil natürlich immer etwas, was erstmal angelaufen ist und ein Rad, das sich erstmal bewegt, natürlich immer viel leichter zu drehen ist, als wenn man jetzt das einmal zum Stillstand bringt. Mhm. Aber auch da wieder, es ist einfach ein tolles Netzwerk entstanden und es gibt einfach von allen erstmal oder von einem Großteil der Beteiligten einen großen Willen, das auch fortzuführen. Und es sind viele Netzwerkstrukturen einfach entstanden, die jetzt inzwischen auch eher auf persönlichen Kontakten beruhen. So. Und auch da wir, wenn wir jetzt nochmal bei Oldesloe bleiben, Oldesloe hat beispielsweise, also das KUB hat sich an diesem Netzwerk beteiligt. Mhm. Und die haben ja neben dem Gebäude KUB auch eben das Bürgerhaus zu bespielen.
Ja, genau. Das wird ja auch gespielt von da ein bisschen.
Und das wird, und da findet ja ganz viel statt auch für Senioren und Seniorinnen. Und da ist jetzt eben auch das Tanzcafé gelandet. Also in Oldesloe wird es weitergehen. So. Mhm. Und die Ehrenamtliche wird sich dort weiter engagieren, sodass es eben einmal im Monat weiter auch ein Tanzcafé in Oldesloe geben wird, für Menschen mit und ohne kognitive Einschränkung. Ja. So, und meine liebe Gudrun Degelow, meine Ehrenamtliche, die wird da auch als Motor weiter fungieren. Mhm. Und auch da wieder, ne, das ist mehr Generationenhaus, das sich wiederum bereit gefunden hat, jetzt dann diesen Ehrenamtsvertrag mit zu machen und so. Also es ist, das ist toll an Oldesloe, ehrlich gesagt. Also, oder an auch den Menschen, die hier so engagiert
sind. Ja, es gibt eine ganze Menge hochmotivierte Leute, die, die auch was verstehen und der Motor für viele, viele Dinge sind.
Genau.
Ne, toll. Also ich sag mal, dieser Bereich ist mir nicht so sehr nah wie die Dinge, die wir halt machen. Jeder findet ja dann seine Dinge, die einem am meisten geben oder wo man am meisten sich einbringen kann. Großartige Sachen, die ihr da macht, garantiert. Wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal alles, alles Gute, dass das vielleicht auch klappt mit neuen Trägern, Strukturen, also Finanziers letztendlich. Denn das habe ich so jetzt so verstanden, um da wirklich professionell arbeiten zu können, braucht man auch bestimmt so 1-2 Personen, die das also wirklich getaktet organisieren können und führen können, ne? Wie es mit anderen nicht kann. Ne?
Es sind einfach tatsächlich ja auch hochbelastete Angehörige oft. Also das heißt, es braucht ja oft irgendwie einfach Strukturen, die auch nochmal zur Seite stehen, wenn jemand, also viele Angehörigengruppen beispielsweise laufen ja in reiner Selbsthilfe. Hm. Und das ist auch toll, das wird dann über die Selbsthilfe-Kontaktstelle auch gefördert. Hm. Ich habe nur festgestellt, und deswegen machen wir es in Oldesloe eben anders, dass wir gesagt haben, okay, wir machen eine Angehörigengruppe, die ist im Grunde genommen geleitet. Nämlich durch jemanden, der dann auch fachlich, inhaltlich irgendwie immer wieder einen Input geben kann. Weil die Menschen oft nicht wissen, wo sie die Hilfe kriegen. Weil es ist ja nicht so, dass es die Hilfe nicht gibt. Es gibt einen Pflegestützpunkt und so weiter und so fort. Natürlich kann ich mich beraten lassen, aber das muss ich ja erstmal wissen.
Hm.
So. Und oft komme ich eben erst, also Demenz ist einfach etwas, da kommen die Leute erst, wenn sie das Thema haben. Also solange du das Thema nicht in der Familie hast, beschäftigst du dich mit dem Thema nicht. Das tust du erst, wenn, ich sag mal, deine Eltern betroffen sind oder deine Ehefrau oder dein Ehemann oder wer auch immer erste Symptome zeigt.
Ja, du hast es ja gesagt, es wird ja oft sogar unterdrückt, verschwiegen, unter dem Teppich gehalten, sozusagen. Ich habe jetzt das erste Mal so aus dem Vereinskontext heraus jemanden, der seine Frau jetzt auch betreuen muss an der Stelle, weil es so Schübe gibt dann irgendwie.
Ja.
Und das ist schon, und da muss man auch nicht schüchtern sein oder muss man sich auch die Hilfe suchen, die man dann braucht an der Stelle. Ne?
Ja, und also da hat sich ja viel getan, wie gesagt, in den letzten 10 Jahren hat sich unglaublich viel getan, ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung des Themas, also spätestens seit jetzt Bruce Willis auch eine Demenzerkrankung hat. Und das einfach auch ein Thema in der Öffentlichkeit ist oder dass es einen Film gibt wie Honig im Kopf oder so. Erreicht man mit dem Thema natürlich auch mehr Leute und es ist mehr Wissen zum Thema da. Aber insgesamt ist es eben immer noch etwas, wo man viel erlebt und gerade in der Kleinstadt viel erlebt, dass die Leute versuchen, erstmal irgendwie alleine klarzukommen. Gerade die Generation, die natürlich jetzt in dem Alter ist, die auch sagt, die kriegen das ja alleine hin. Ja? Ich will ja auch niemandem zur Last fallen.
Mhm.
So, das ist, sind alles so Themen. Ja, und da ist es immer gut, wenn es Netzwerke und Strukturen gibt, die da auch ja ganz niedrigschwellig erstmal ansetzen. Und das ist natürlich wie so ein Tanzcafé oder so. Man hat erstmal einen netten Nachmittag miteinander und dann kann man aber auch jemanden ansprechen und sagt, Mensch, irgendwie, ich weiß, Sie machen da irgendwas mit dem Thema, irgendwie, ich habe da mal eine Frage. So, und dann, dass das gar nicht immer gleich so hoch aufgehängt ist, ne?
Ja, ich will ich auch gerade eben, man muss das ja eigentlich einfach in die Öffentlichkeit zerren, das Thema, damit einfach alle wissen, dass es da was gibt, wenn man selbst mal betroffener wird.
Ja,
ne?
Genau. Von daher schön, dass wir drüber reden.
Zum Glück, du hast Filme aufgezählt, ne, klar, durch solche Leute, die sehr populär sind, die sehr öffentlichkeitswirksam sind, werden die Themen dann natürlich mal nach vorne geholt und das ist super, ne, also.
Ja, nicht so super für diejenigen, die es betrifft, aber es ist im Grunde gut, jeder, der sich, das ist ja, was weiß ich, wenn wir das Depressionsthema angucken oder so, auch so, ne, wenn irgendein Sportler auf einmal sowas hat, dann erreicht es einfach eine andere Öffentlichkeit. Und auf einmal ist es so, diese von wegen, naja gut, wenn das eben so ein Kinostar, den ich nur von der Leinwand hat, irgendwie auch haben kann, so, weil es ist ja immer noch so dieses Gefühl von, das ist eine Erkrankung, also wen betrifft das denn und das, wer kriegt das denn und so weiter und so fort. Und ich glaube, da muss auch ganz, 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 ganz viel passieren, um da auch Schamgrenzen abzubauen.
Ja, also unsere ganze Gesellschaft fürchte ich ist noch immer sehr, sehr stark auf Arbeitskraft, auf
funktionieren.
Was trage ich bei und wir haben uns auch verdammt wenig darauf vorbereitet, dass die Pyramide jetzt ja auf der Spitze steht.
Absolut.
Und wir zunehmenden Maße mit immer mehr älteren Leuten zusammenleben müssen und wollen. Hoffentlich auch, und die es gilt, vernünftig zu betreuen. Ne?
Ja, und was braucht es, damit Menschen tatsächlich auch so lange wie möglich, so gut wie möglich zu Hause bleiben können? Ne? Ja. Und Und wie gehen wir als Gesellschaft damit um, wenn jemand beispielsweise eben ja, 5-mal am Tag in die Sparkasse läuft und Geld abheben will irgendwie? Oder und Oldesloe ist ja noch, auch da wieder, ne, was mag ich an Oldesloe? Wir haben natürlich auch wirklich noch eine Innenstadt, die das abbildet. Ne? Wir haben noch einen Einkaufsladen, der mit Menschen funktioniert. Mhm. Also wo wir noch nicht komplett automatisiert sind.
Naja, wenn die Manager von Bela bei Peters reinkommen, das ist ja die Pyramide über denen, dann schlagen die wahrscheinlich regelmäßig die Hände beim Kopf zusammen. Mhm. Das ist jenseits von allen Konzepten, die solchen Discounter dann heute fahren eigentlich.
Ja,
ne?
Und das ist großartig.
Ja.
Das ist super.
Also richtig viele Leute da. Manchmal wird man richtig umgerannt von dem Personal. Richtig toll.
Ja.
Und auch die grüßen alle total nett. Ja.
Und man kennt sich.
Ja.
So, und das finde ich toll. Ne? Und das geht mit Friseuren los und so weiter und so fort. Also dass wir einfach wirklich noch eine Innenstadt haben, bei allem Leerstand und bei allem, was doof ist und so weiter und so fort. Ne? Oder eine Apotheke, die Apotheken.
Und das ist natürlich gerade für ältere Leute wahnsinnig wichtig, dass sie immer noch Bezug haben zu Dingen. Man sagt dann ja immer so, die gehen dreimal die Woche zum Arzt, weil da haben sie Bezug zu irgendwas. Ne?
Naja, und auch da, wir haben tolle Ärzte an vielen Stellen. Ja, wir sind jetzt neurologisch nicht so richtig gut ausgestattet. Also wir haben auch einen Neurologen sogar in Oldesloe. Aber der macht natürlich auch alles. Der ist auch allein auf weiter Flur. Das ist natürlich auch nicht immer ganz einfach. Aber wir haben wirklich noch gute Strukturen hier. Wir haben eine Geriatrie. Also es wird ja nicht mehr geboren, sondern nur noch so in Oldesloe.
Ja, sag, wie es ist. So. Am Anfang wirst du geboren, am Ende passiert was anderes. Ja,
so. Das ist natürlich immer. Ja.
Ja. Okay, ich frage hier mal dann gerne, wofür du Hilfe brauchst oder wofür deine Organisation Hilfe braucht. Eins habe ich ja schon rausgehört, du brauchst Geld, Finanzierung.
Genau, also Geld gerne zu mir.
Ja, mit der Knete.
Ja.
Ja, das kann ja durchaus auch sein, dass es das über, aber normal, so ist es heute ja über offizielle Gelder, ne? über Bundesmittel sogar. Aber wenn das so nur so Anschubprojekte sind, dann schließt sich das ja wahrscheinlich aus, ne? Dass sich das dann fortsetzt.
Genau, also wir sind jetzt auf der Suche sozusagen, beziehungsweise natürlich bin ich in Gesprächen, das sieht auch alles gut aus. Und ich freue mich natürlich tatsächlich über Menschen, die sich in diesem Themenfeld engagieren wollen. Also man kann ja auch so eine Schulung mitmachen, auch das bietet das Mehrgenerationenhaus Oase beispielsweise an über die Angehörigenschule von Herrn Moritz, dass man eben so eine Nachbarschaftshelferausbildung machen kann, sodass man eben auch beispielsweise in der Häuslichkeit unterstützt. Auch dafür werden immer einfach Menschen gebraucht, die es tun. Wie gesagt, wir machen jetzt das Transcafé im Grunde genommen die Stadt, das KUB macht das Transcafé weiter. Wir unterstützen das weiter durch eine ehrenamtliche Kollegin und auch ich gehe immer total gerne hin, weil da trifft sich dann die Tanzleidenschaft mit dem Arbeitsthema. So, und auch da, ne, so die Frage, wer möchte sich in so einem Bereich engagieren und dann immer bitte gerne melden, weil auch da Ehrenamtliche einfach händeringend gesucht werden. Und wenn es ist, dass man sagt, oh, ich hätte Lust, mal eine halbe Stunde in der Woche mit irgendwie jemandem spazieren zu gehen oder jemanden zu unterstützen, der irgendwie in der eigenen Häuslichkeit wohnt und wenn es nur ist, den Einkauf einfach mal gemeinsam zu machen, weil das sind ja Sachen, bei Menschen mit Demenz nimmt ja relativ früh viele Alltagsfähigkeiten ab und dazu kann eben gehören, dass ich eben eigentlich noch gut zu Hause klarkomme, aber an manchen Stellen einfach mal Begleitung braucht. Ja. Und klar kann man das an ambulante Pflegedienste und so weiter abgeben, aber ganz oft ist es einfach toll, wenn man nochmal ein paar Schultern hat, die irgendwas mittragen, auch als Angehöriger nochmal.
Und sowas könnt ihr vermitteln?
Genau, also wie gesagt, ich habe ja die Angehörigengruppe mit der Gudrun Degelow zur Unterstützung inzwischen auch in Oldesloe. Wir treffen uns einmal monatlich. Mhm. Auch das nochmal, ne, als einfach die Angehörige, die sich interessieren, tatsächlich gerne
Schreiben wir in die Shownotes.
Das schreiben wir in die, super. Gerne melden, wenn ein Interesse besteht an Beratung, Angehörigengruppe oder sich eben in diesem Feld in irgendeiner Form ehrenamtlich zu engagieren. Dann kriegen wir das gut vermittelt und gut gematcht mit den, weil ich höre es ja immer, was einfach für ein Bedarf da ist. Und wenn es eben nur ist, ich kann mal wieder alleine zum Arzt gehen und ich weiß, da ist jemand zu Hause bei meinem Angehörigen.
In ja, der ja, Zeit. Ja, man kann die Leute dann ja nicht mehr alleine irgendwie lassen. Ne?
Ab einem gewissen Zeitpunkt. Ne? Oft kommt irgendwann der Zeitpunkt, dass das nicht mehr gut alleine geht, einfach weil.
Ja, an dieser Stelle brach die Aufnahme leider ab. Auch die größte Speicherkarte ist irgendwann mal zu Ende. Das musste ich lernen. Silke meinte, wir haben das Wichtigste aber alles erzählt. Den üblichen Radiospot schauen wir vielleicht ein andermal nach. Wir hoffen, euch hat das etwas längere Gespräch trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Und schaltet wieder ein. Ciao.